Richtig glücklich sein. Ja, wer will das nicht? Wenn man mich als 20-Jährigen gefragt hätte, wie man richtig glücklich wird, mir wäre nicht im Traum in den Sinn gekommen, das irgendwie mit Gott zu verbinden oder mit seinen Geboten sogar. Also soweit ich die Gebote Gottes überhaupt gekannt habe damals, waren sie für mich eher ein Hindernis, um richtig glücklich zu werden. Clint Gresham, dieser Herr da vorne, der erreichte mit 32 Jahren den Sport-Olymp. Er hat als Footballer das größte Sportereignis der USA gewonnen, die Super Bowl. Millionen von Menschen, also vor allem in Amerika wahrscheinlich, die streben danach, die wünschen sich das. Und er hat es geschafft mit den Seattle Seahawks. Er hat jahrelang danach gelächzt, darauf hingearbeitet und hat es schließlich erreicht. Er hat das darum gemacht, weil er dachte, das gibt mir mehr Glück als irgendetwas anderes. Und dann hat er es erreicht und er schreibt über die Zeit nach dem Sieg, doch dann war der Moment da. Der Titel kam, das Glück allerdings nicht. Das machte mir Angst, weil ich das zu meinem Lebensziel gemacht hatte. Also er hatte sein sportliches Ziel erreicht, aber es hat nicht den Effekt gehabt, den er dachte. Und er beschreibt auch, dass ihn das in eine Lebenskrise geworfen hat. Es hat ihn nicht glücklich gemacht. Was in aller Welt macht wirklich und anhaltend glücklich? In unserer neuen Gemeinde in Zürich-Albisrieden haben wir gerade eine vierteilige Predigtserie hinter uns mit dem Titel Freude an Gottes Ordnungen. Wir sehen hier, das war die falsche Richtung hier, wir sehen hier diesen netten Herrn, der da sich vor lauter Freude in die Luft begibt. Genau, und wir haben gesehen, wie Gottes Ordnungen ganz viele wichtige Aspekte vermitteln. Und ein Aspekt ist, dass Gottes Ordnungen ein Schlüssel sind zu wahrem Glück. Ich lese aus dem 112. Psalm den ersten Vers. Hier heißt es, Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist der, sich über seine Gebote freut. Dieser kurze Vers sagt uns zwei Dinge. Glücklich ist der, erstens, der Ehrfurcht hat vor Gott und zweitens, der sich über seine Gebote freut. Also das ist ganz kurz gesagt eine Ordnung Gottes. Halte diese beiden Ordnungen und die Bibel sagt, du wirst glücklich werden. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Und darum möchte ich dem ein bisschen mehr auf die Spur gehen. Interessant finde ich ja schon, Ehrfurcht vor Gott und wahres Glück hängt zusammen. Also ich denke, wenn wir gemeinsam ein Brainstorming gemacht hätten, wie man glücklich wird, wäre das wahrscheinlich, diese Ehrfurcht, nicht gekommen. Behaupte ich mal. Und ein Pastorenkollege von mir hat eine Predigt gehalten zum Thema Gottesfurcht, das vergessene Gebot. Ich denke auch, das wäre nicht weit oben auf der Hitparade der Predigtthemen. Und doch, in der Bibel kommt es oft vor. Gerade auch beginnt es bei König Salomo. König Salomo war ja der weiseste Mann, der damals gelebt hat auf der ganzen Welt. Also das muss man sich mal vorstellen. Der muss enorm weise gewesen sein. Und er war auch steinreich, hatte alles, was man sich vorstellen konnte. Also spannende Kombination. Und jetzt ging der hin und hat im Buch Prediger, ist das dokumentiert, hat eine Untersuchung gemacht, vielleicht sogar eine empirische Untersuchung, wie wird man richtig glücklich. Also er hat die Suche nach dem Sinn des Lebens im Predigerbuch aufgeschrieben, 12 Kapitel lang, und kommt dann am Schluss zu diesem Fazit. Er sagt, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, jetzt kommt's. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Sind wir vielleicht fast ein bisschen enttäuscht? Effektiv, das kam raus, genau das kam raus. Das ist der Sinn des Lebens, das ist das, was letztlich unser Herz füllt. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Nun, ich möchte mal da ein bisschen beim ersten Punkt bleiben, fürchte Gott. Gibt es denn sonst noch Gründe, warum es weise ist, Ehrfurcht zu haben vor Gott, außer dass es Salomo sagt. Es gibt noch zwei, drei. Zum Beispiel ist es weise, weil Gott heilig ist. Wenn wir jetzt hier, die wir ja ganz in der irdischen Welt jetzt da irgendwie verankert sind, wenn wir einen Blick in die unsichtbare Welt tun können, gerade jetzt so, zack, in den Himmel, wir würden vor Ehrfurcht erstarren. Wir würden so klein mit Hut, denn wir würden Gott sehen, den mächtigen Gott, wie er auf einem erhabenen Thron sitzt, umgeben von gewaltigen Engelwesen, die uns wahrscheinlich ein bisschen einen Schauer über den Rücken gehen lassen würden. Und diese Engelwesen, die rufen Tag und Nacht nichts anderes als heilig, heilig, heilig. Herr, Gott Allmächtiger, der da war, der da ist und der da kommt. Und ich habe mir gedacht, ja, diese mächtigen Engelwesen, die können ja enorm viel Gutes tun. Gerade auch vielleicht den schönen Wert. Und die, aber wisst ihr, die können nichts Wertvolleres tun, als was sie jetzt machen, um den Thron Gottes herum das zu rufen, weil Gott so heilig ist. Und ich glaube, jeder, der über Gott nachdenkt und seine Heiligkeit nicht berücksichtigt, kommt zu einem falschen Gottesbild. Und ein zweiter Grund, warum es weise ist, vor Gott Ehrfurcht zu haben, ist, weil Gott eben auch Richter ist. Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch, also auch wir, einmal vor dem Richterthron Gottes erscheinen müssen. Jeder Mensch, egal wie er heißt, wir alle. Und die Bibel sagt auch, dass Gott dann das Verborgene richten wird. Geheime Gedanken, geheime Taten. Nun, bei Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, geht es in diesem Gericht nicht mehr darum, ob sie denn vor Gott bestehen können oder nicht. Das ist erledigt, das ist kein Thema mehr. Dann geht es nur noch darum, es wird untersucht, wie oft konnte der Retter Jesus auch Herr sein. Und je nachdem empfangen wir Lohn oder in gewisser Weise auch negative Auswirkungen. Paulus beschreibt das im 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Also auch der Paulus, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und noch ein dritter Gedanke, warum es wirklich schlau ist, Ehrfurcht vor Gott zu haben, weil das mit bestimmten Versprechen verbunden ist. Das heißt also mit anderen Worten, salopp gesagt, hast du Ehrfurcht vor Gott, hat das gute Auswirkungen für dein Leben. Jetzt möchte ich das ein bisschen konkretisieren. Zum Beispiel Psalm 111, Vers 10. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Also wenn du weise werden willst, eine Lebensweisheit, dann Ehrfurcht vor dem Herrn. Das ist so praktisch, diese Lebensweisheit. Oder Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also wenn wir Gott fürchten, begegnet er uns nicht mehr irgendwie als harter Richter, sondern wie ein mitfühlender, barmherziger Vater. Finde ich sehr anziehend. Und noch die letzte Stelle, Sprüche 14, 27. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebenspendende Quelle. Das klingt nach Lebensqualität. Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle. Also das klingt, finde ich, jetzt alles wirklich gut. Und trotzdem, wenn wir sagen, Gott fürchten, ist das irgendwie ein bisschen komisch, nicht? Gibt es da vielleicht eine gewisse Distanz? Ehrfurcht vor Gott, wow. Aber wichtig, die Furcht, von der wir hier sprechen, von der die Bibel spricht, das ist nicht Angst. Angst in unserem Sinne ist etwas, das lähmt. Da versteckt man sich irgendwo. Die Ehrfurcht Gottes, eine gesunde Ehrfurcht, ist etwas anderes. Das treibt dich nicht weg von Gott, das zieht dich zu ihm hin. Und wenn man das nicht so sieht, dann hat man es noch nicht ganz richtig verstanden. Weil das zieht zu ihm hin. Das sagt auch Psalm 31, wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen. Also sich fürchten vor Gott und bergen, das ist ein Geschwister, das gehört zusammen. Also wer richtige Ehrfurcht vor Gott hat, den treibt es nicht weg, den zieht es an, weil er sich gerne in Sicherheit begibt, in die starken Arme dieses liebenden Vaters. Wir sehen also, gesunde Ehrfurcht ist wesentlich, wenn man glücklich sein will, richtig glücklich sein will. Und darum die große Frage, wie können wir Ehrfurcht von Gott bekommen oder mehren? Nun, die Psalmen, die sind wirklich sehr praktisch, sie geben so viele Antworten, wie zum Beispiel Psalm 34. Im Vers 12, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Also Gottesfurcht muss einem gelehrt werden, kann man lernen. Und einerseits passiert das in der Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Das kommt hoffentlich immer wieder vor, zum Beispiel in der Predigt. Aber andererseits auch ganz einfach und praktisch im Lesen der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, studieren und dann darüber nachdenken, wie Gott ist, wer er ist und sein Wesen bedenken, dann können wir ihm begegnen und auch Ehrfurcht, löst Ehrfurcht aus vor ihm. Und weiter entsteht Ehrfurcht vor dem Herrn, wenn wir ihn gemeinsam von Herzen anbeten. Psalm 40, Vers 4. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Und ich finde das ganz eine spezielle Kombination. Also viele werden es sehen, dieser Lobpreis. Und die Folge ist, sie werden sich vor Gott fürchten, Ehrfurcht, und dann nicht davonrennen, sondern sie werden hoffen auf ihn. Also wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wird er uns Impulse setzen, ihn zu loben mit Liedern. Und wenn wir diese Lieder dann von Herzen singen, nicht so gedankenlos, wie es mir manchmal auch passiert, wenn ich dann schon an der Predigt rumstudiere, obwohl ich am Lobpreis am Singen bin, oder wenn wir das von Herzen singen, dann löst das Ehrfurcht aus. Und dieses Singen, das ist jetzt nicht auf den Gottesdienst beschränkt, sondern das soll auch und kann auch zu Hause passieren oder irgendwo, wo wir unterwegs sind. Ich glaube, das ist eine Kraft, wirklich auch. Ja. Und wenn wir dann Jesus loben, in diesem Singen, ich glaube, man kann sagen, so ein bisschen salopp, dann läuft der Heilige Geist zur Hochform auf und er macht mir Gott groß, sodass diese Ehrfurcht auch wächst. Aber auch wenn wir Gottes Schöpfung betrachten, kann das diese Ehrfurcht vor Gott mehren. Zum Beispiel ein Bild aus dem Universum, wo man denkt, ja, wenn wir da hochschauen, ist es schwarz, ein paar weiße Pünktlein in der Nacht. Aber was da für Farben sind, da kann man ja zum Staunen nicht mehr raus. Oder auch so verschneite Berge, Sonnenuntergang, ein schlafendes Kind. Man kann sagen, die Schöpfung lehrt uns Ehrfurcht vor Gott. Aber besonders ehrfürchtig vor Gott werde ich, vielleicht werden wir, wenn wir das Kreuz betrachten, an dem Jesus hängt, der Schuldlose, der Sündlose. Und dass er, wir daran denken, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Dass er alle unsere Missetaten an sich genommen hat und aus dieser Welt getragen hat. Angesichts solcher Liebe bekomme ich Ehrfurcht vor diesem Gott. Und dann kann ich seine Gebote nicht einfach übergehen. Ich muss sie ernst nehmen, oder aber es tut mir gerade leid, wenn ich eins gebrochen habe. Aber damit der Tod von Jesus am Kreuz für uns gültig wird, müssen wir ihm unsere Schuld bringen. Wir müssen sie als Opfer bringen und ihn in unser Leben einladen. Das ist quasi der Schritt, damit wir mit Gottes Ordnungen überhaupt irgendetwas anfangen können. Denn es gibt viele Leute, die versuchen, Gottes Ordnungen zu halten, um so gerecht zu werden vor Gott. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die enorm große Opfer bringen. Bei uns in Birmensdorf sehe ich immer wieder die Zeugen Jehovas, wie sie beim Bauernhof stehen und beim Migros und so. Und stell dir mal vor, diese Opfer, ich meine, da stirbst du 1000 Tode. Und die machen das immer und immer wieder, weil sie vor Gott gerecht werden wollen oder müssen. Und was bringt ihnen das? Null. Gar rein nichts. Gar nichts. Und wenn sie noch mehr geben würden, es bringt nichts, weil nur der Retter Jesus unsere Lebensschuld wegnehmen kann und uns befreien kann davon. Denn er ist der Einzige ohne Schuld. Also das ist etwas ganz Entscheidendes. Wenn ich jetzt von den Geboten Gottes rede, dann müssen wir unbedingt diese Basis haben. Und auch das Leben, das Ausleben der Gebote Gottes, das können wir nur in Christus. Sonst ist es wie, wenn man einen Porsche hat ohne Benzin. Das ist nicht so lange lustig, wenn ihr den Stein nicht stoßen musst. Übrigens, wenn eine gesunde Ehrfurcht in einem Land fehlt oder auch zunimmt, dann geht das Land schwierigen Zeiten entgegen. Dann sinken die Lebenswerte in den Keller. Dann beginnt man, über staatlich legitimierte Hilfe zum Sterben nachzudenken. Es wird zum Thema, alte, senile Menschen von ihrem Leiden zu erlösen, indem man nachhilft. Und jemand hat kürzlich gesagt, dass es heute leichter ist, ein ungeborenes Kind zu töten, als einen Baum zu fällen. Beim Baum braucht es eine Bewilligung vom Amt. Und ich muss euch sagen, ich finde das eine Katastrophe. Katastrophal. Und wenn unter Christen Gottesfurcht verloren geht, dann wird es irgendwo auch normal, Dinge zu tun, die Gott ganz anders vorgesehen hat. Dann sehen Gläubige es nicht mehr ein, warum man nicht schon vor der Hochzeit zusammenleben soll, warum Sexualität denn wirklich ein Problem ist vor der Hochzeit und warum man effektiv nur einen Gläubigen heiraten soll. Aber wenn wir Gott kennen und Ehrfurcht vor ihm haben, dann wissen wir, Sexualität ist etwas Wunderbares. Aber Gott hat das erdacht und erschaffen in den Rahmen der Ehe hinein, in den Schutzrahmen der Ehe. Und dann wissen wir auch, Gott möchte die Mitte jeder Ehe sein und möchte mit jedem Ehepaar sein Reich bauen. Genauso wie mit jedem Singles. Aber das geht nur, wenn ein Gläubiger eine Gläubige heiratet oder umgekehrt. Also Ehrfurcht vor Gott bewirkt, dass wir ihm gehorsam sind und tun, was er uns sagt. Und das wiederum öffnet uns Gottes Segenstore. Und das ist ja die große Herausforderung, auch wenn wir so über Gebote sprechen. Ja was, das darf man nicht und das soll man so und nicht anders. Und das ist ja völlig veraltet, passt ja gar nicht in unsere Zeit. Aber wir müssen uns wie den Segenssturm vorstellen, den Gott ausgießt, und wenn ich seine Gebote halte, dann gehe ich automatisch unter diesen Segenstrom, diesen unsichtbaren, und das fließt in mein Leben hinein. Und wenn ich den Eindruck habe, nein, also diese Gebote, also da habe ich jetzt keine Lust oder ich sehe das gar nicht mehr, dann gehe ich automatisch ein Stück aus diesem Segenstrom raus. Und jetzt ist die Frage, will ich den ganzen Segen Gottes abholen oder nur so einen halben oder ein Viertel? Und darum geht es auch. Wie steht es um unsere Gottesfurcht? Wie steht es um deine Gottesfurcht? Ich möchte uns Mut machen, wenn Handlungsbedarf da ist, investieren wir uns da hinein. Es hilft, glücklich zu leben. Dann die zweite Ordnung, die uns der Bibeltext gibt, um glücklich zu sein, die lautet: Glücklich ist der, der sich über seine Gebote freut. Im Urtext heißt es sogar, der große Freude hat an seinen Geboten. Freuen wir uns wirklich an diesen Geboten? Oder sind sie einfach da? Ja, okay. Oder sogar, ja, wenn es dann sein muss? Oder finden wir sie sogar ein bisschen mühsam? Ja, warum können wir uns denn an diesen Geboten freuen? An allen grundsätzlich. Da möchte ich jetzt im zweiten Teil der Predigt eingehen. Erstens mal können wir uns freuen, weil sie uns schützen. Und zweitens, weil sie uns den Weg zum Lebensdurst stillen zeigen. Also wie wir den Lebensdurst stillen können. Da möchte ich mal eingehen. Also Gottes Ordnungen sind jetzt zuerst mal für uns wie Leitplanken auf einer kurvenreichen Straße. Wisst ihr, ich glaube, der Chauffeur dieses LKWs hat sich nicht beschwert, dass da eine Leitplanke war. Der war ziemlich froh darüber. Ziemlich froh. Also die Gebote Gottes engen uns nicht ein, die schützen uns. Und das ist nötig, denn der Diabolus, der Durcheinanderbringer, der Satan, zieht ein riesiges Chaos hinter sich her. Und dort, wo Menschen ihm folgen, wird aus dem, was Gott gut gemacht hat, wird es plötzlich verdreht und man findet das gar nicht mehr gut. Und das, was Gott gesagt hat, das ist nicht gut, wird plötzlich, findet man das gut. Ein riesiges Durcheinander. Und wo wir Gott und seine Ordnungen aus den Augen verlieren, verlieren wir die Orientierung. Das führt zu einem heillosen Durcheinander. Aber in diesem Durcheinander, in dem wir heutzutage leben, gibt Gott uns seine Leitplanken. Und an diesen Leitplanken können wir uns Orientierung in dem Chaos und kommen sicher ans Ziel. Das hat auch David so erlebt. Er sagt im Psalm 17, meine Schritte folgten deiner Spur und kamen nicht zu Fall. Vor vielen Jahren habe ich mal dieses Bild gesehen. Das ist Roger Federer da. Und die haben eine PR-Aktion gemacht auf einem Helikopterlandeplatz in Dubai. Hier hinten ist Dubai. Und wir sehen hier, das ist ziemlich hoch. Enorm hoch. Und jetzt hat es hier rundherum so ein Schutzgitter. Und der Roger, der hat sich ja sowas von aufgeregt über dieses Schutzgitter. Weil es hat ihm die Aussicht genommen. Oder? Und es gab auch ein anderes Bild, da ist er ganz nahe beim Abgrund und hat die Nase darüber gehalten und runtergeschaut und da hat sich so genervt über die Schutzgitter. Nein, das stimmt natürlich gar nicht. Das eben gerade nicht. Der hat sich bestimmt, der war froh um diese Schutzgitter. Das gab eine zusätzliche Sicherheit. Und ich finde das so ein tolles Bild. So müssen wir Gottes Ordnungen sehen. Sie sind uns ein zusätzlicher Schutz, eine göttliche Lebenshilfe. Dafür hat Gott sie gegeben, nicht um uns irgendwie runterzudrücken. Nun, man kann das auch von einer anderen Perspektive her beleuchten. Diese Gebote von Gott, die Ordnungen, die erklären uns gewisse Gesetze des Lebens. Es gibt ja diverse Gesetze, zum Beispiel mathematische, 2 und 2 sind 4. Es gibt physikalische, wie die Schwerkraft. Es gibt biologische Gesetze und so weiter. Und das Wissen um diese Gesetze und das Reden darüber, das ist keine Angstmacherei, sondern das ist ein Schutz für unser Leben. Und ich denke, niemand käme ernsthaft auf die Idee, diese Gesetze wegzuerklären, außer vielleicht unsere Tochter, die nicht gerne rechnet. Die findet das gar nicht wichtig, diese mathematischen Gesetze. Aber sonst käme niemand auf die Idee, weil uns das nicht, das macht uns nicht frei vor den Folgen dieser Gesetze. Also wir schaden uns. Genauso bei Gottes Ordnungen. Wenn wir uns darüber hinweggehen, wenn wir sie wegerklären, macht uns das nicht frei vor dem Schaden, der entstehen kann. Jesus hat uns diese Gesetze gegeben als Hilfe, damit wir nicht verletzt werden. Und andere auch nicht, weder seelisch noch körperlich. Darum können wir uns freuen an diesen Ordnungen. Und der zweite Grund, warum wir uns sehr freuen können, das ist, sie zeigen uns, diese Ordnungen, sie zeigen uns, wo wir unseren Lebensdurst stillen können. Und ich glaube, das ist etwas, das Gott ganz wichtig ist. Er möchte unseren Lebensdurst stillen. Darum heißt es schon im ersten der 10 Gebote, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und diesen Lebensdurst kann er uns nur stillen, wenn wir ausschließlich bei ihm trinken. Keine anderen Götter. Und ich muss euch sagen, ich finde das mega herausfordernd. Das finde ich vielleicht sogar die größte Herausforderung für mich. Und ich vermute mal ganz schwer, dass ich da nicht ein Exot bin. Diese Herausforderung finde ich darum so groß, weil es sich meistens um Dinge handelt, die an und für sich kein Problem sind. Ich möchte das mal ein bisschen ausführen. Gott hat Intelligenz in uns Menschen hineingelegt, dass der Mensch vieles erfinden kann. Zum Beispiel das Internet. Ist ja genial, oder? Mit ein paar Klicks kann man das Wissen Dutzende Professoren anzapfen, man kann Datenmengen um die ganze Welt schicken. Dann hat Gott Kleider erfunden, Adam und Eva ausgerüstet mit Kleider. Das war gut. Gott hat uns Menschen kreative Gaben gegeben, damit wir zum Beispiel, also Vorfahren, haben die Musik erfunden. Irgendwann kam jemand auf die Idee, ich weiß auch nicht wie, wäre noch spannend, mal zu sehen, wie das gegangen ist, aber die haben das erfunden, einfach zum Genuss. Die wenigsten könnten, also würden nicht überleben, wenn es keine Musik mehr gäbe, oder? Also wir brauchen es eigentlich nicht unbedingt. Überhaupt hat Gott uns die Genussfähigkeit in uns hineingelegt, sodass wir Hobbys genießen können, Ferien und so weiter. Wir sind keine Arbeitsroboter, die nicht anders können, als nur arbeiten. Also Gott hat so vieles wunderbar gemacht. Ich könnte jetzt noch ganz viel ausführen. Aber genau dieses Wunderbare hat der Mensch, haben wir Menschen auf einen Sockel gehoben und zu einem Gottersatz gemacht. Und warum? Weil wir Menschen Gott abgelehnt haben und so diese unermesslich große Liebe verloren haben. Adam und Eva, die hatten so viel Liebe, die sie von Gott empfangen haben, das können wir gar nicht ermessen, weil wir das ja nicht so erlebt haben in dem Stil. Die haben ganz viel verloren auch und darum suchen wir Menschen jetzt in anderen Dingen nach dieser Liebe, nach dieser Bestätigung und Erfüllung. Dingen, die eigentlich gut sind, wie zum Beispiel Arbeit. Ja, gut, Montagmorgen ist noch schwer, das zu verstehen, gell? Aber grundsätzlich ist Arbeit wirklich etwas Gutes, etwas Wertvolles und doch, das können wir auch irgendwie missbrauchen. Workaholics, man kann sich selber kaputt machen körperlich, man kann die Familie ruinieren, indem man zu viel arbeitet. Oder auch, das Essen ist ja auch etwas Gutes im Grundsatz, aber auch hier, heute gibt es, teilweise hat es gottähnlichen Stellenwert. Stichwort Vegan-Essen. Nicht immer ist es so, aber es kann so gehen. Das nimmt manchmal fast religiöse Züge an. Oder aber auch in die andere Richtung bezüglich Essen. Vor ein paar Wochen habe ich so ein Bild im Internet gesehen, Frank Ribéry, ein Fußballer, der in einem Edelrestaurant ein vergoldetes Steak isst für $1,000. Und ich finde es schon ein bisschen dekadent. Oder Kleider, die sind ja ursprünglich wirklich gut. Und was haben wir Menschen daraus gemacht? Stichwort Modeindustrie. Wie viele Models leiden an Magersucht und geben unseren Jungen ein unerreichbares Vorbild, an dem sie fast kaputt gehen. Viele geben Geld aus für Kleider und verschulden sich dabei, und einfach weil sie sich etwas zuführen wollen, das ihnen ein Wert gibt, mindestens vorübergehend. Auch die Medien sind ja grundsätzlich voll okay und gut. Aber wie viele Menschen haben Mühe, damit richtig umzugehen? Tendieren, also rutschen ab in Süchte, schauen Filme und Serien und Handy und alles Mögliche, bis die Augen viereckig sind. All das ist grundsätzlich, im Grundsatz nicht schlecht. Aber oft versuchen wir daraus, unseren Lebensdurst zu stillen. Wir lassen uns anbinden und drehen Gott dabei den Rücken zu. Aber durch den Kontakt mit Jesus haben wir wieder neu diesen Zugang zu dieser göttlichen Liebesquelle, die viel besser ist als all das Irdische. Und Jesus sagt uns das auch. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Der wird niemals mehr Durst haben. Das heißt, wenn wir unsere Langeweile, unseren Drang nach Liebe und Bestätigung mit Jesus füllen, wenn wir den Kontakt zu ihm suchen, dann wird unser Lebensdurst gestillt. Und ich glaube, das Stichwort ist suchen. Ich habe lange gedacht, ja, wieso sollte ich Gott suchen? Ich kenne ja Jesus schon. Ist ja in meinem Leben, habe ihn aufgenommen. Aber ich glaube, das ist noch was anderes. Ich muss nicht Gott suchen, ich muss die Begegnung mit ihm suchen. Mitten im Alltag, mit den so vielen Dingen, die an sich gut sind und mich von Gott ablenken wollen. Denn wenn wir das tun und uns einen Lebensdurst stillen, dann können wir viel unabhängiger durchs Leben gehen. Und das ist auch eine super Entlastung für Beziehungen im Geschäft, auch in der Ehe. Dann muss mir mein Ehepartner nicht jeden Tag fünfmal sagen, wie sehr er mich liebt und das auf alle erdenkliche Weise zeigen. Wobei ich nichts dagegen habe, wenn Adrian das versucht und macht, aber es bin ich immer so darauf angewiesen, denn ich habe meinen Liebestank gefüllt in Jesus. Jemand hat mal einen explosiven Satz gesagt, den möchte ich euch weitergeben. Wenn du keinen Hunger mehr danach verspürst, Gott zu begegnen, dann bist du zu gesättigt von anderen Dingen. Ich möchte euch diesen Satz mitgeben auch. Studiert mal darüber nach. Wenn du keinen Hunger mehr danach verspürst, Gott zu begegnen, dann bist du zu gesättigt mit anderen Dingen. Jesus kann unseren geistlichen Hunger stillen, aber nur dann, wenn wir ihn im Alltag suchen und ausschließlich bei ihm andocken und nicht bei Zeugs, die unseren Hunger nicht wirklich satt machen können. Ich behaupte mal, die meisten von uns, inklusive mir, wir haben einen oder mehrere Bereiche, den wir tendenziell zu hoch auf den Sockel stellen und ihm einen gottähnlichen Platz geben. Wo ist das bei dir der Fall? Bei mir weiß ich es, bei mir sind das die Sportnews. Hab schon von klein auf hat mich das so interessiert. Also Sportnews anschauen ist ja wirklich kein Problem, grundsätzlich. Also mal ein Tennismatch, schauen, wie der Roger gewinnt, oder ein Fußballmatch, ja was auch immer, das ist im Grundsatz kein Problem. Aber wenn es ein zu großes Ausmaß annimmt in meinem Denken, und auch zeitlich, dann rutscht es irgendwie von gesund zu ungesund. Also wenn ich am Morgen früh schon am Fußball rumstudiere, gerade beim Aufwachen, dann muss ich sagen, okay, Alarmglocken, oder? Oder an was es denn auch ist. Wo ist unser Bereich, wo wir aufpassen müssen? Ich glaube, ein Eingeständnis ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dann fragen wir doch Jesus, und denken darüber nach, wie wir diesen Bereich vom Sockel runterholen können. Mache uns Mut. Seien wir radikal, denn es geht um das erste Gebot und darum, wie wir richtig glücklich leben können. Wir können diese drei Stichworte festhalten, die uns helfen, ein glückliches Leben zu führen. Erstens Ehrfurcht vor Gott und seinen Geboten. Dann zweitens, seine Gebote als Schutz annehmen, sie anstreben, das umzusetzen in der Kraft von Jesus, nicht in eigener Kraft. Und drittens, nichts an Gottes Stelle setzen, weil nur er unseren Lebensdurst stillen kann. Ihr Lieben, Gottes Gebote sind nicht da, weil er uns damit irgendwie runterdrücken will, sondern weil er uns wahres Leben, glückliches Leben ermöglichen will. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir vielmal Danke sagen, dass wir dir mega wichtig sind. Und wir sind dir so wichtig. Du weißt auch, in was für einer Welt wir leben. Mit dem Chaos, mit dem Durcheinander, wo man den Eindruck hat, wird immer grösser. Und ich danke dir, dass du uns zeigst, wie wir auch in so einer Welt ein glückliches Leben führen können. Danke vielmals für deine Ordnungen. Danke, dass wir vor dir Ehrfurcht haben können. Und ich bitte dich jetzt, hilf du uns an dem Punkt, wo du mit uns möchtest arbeiten, dass wir dich wirklich einhängen können. Ich finde es mega toll, dass auch diverse junge Leute da sind. Für sie ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Hilf du ihnen, ganz fest dir zu vertrauen. Hilf uns allen, dir zu vertrauen, auch wenn wir es vielleicht vom Verstand nicht immer nachvollziehen können. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du ganz viel Geduld hast mit uns. Danke vielmals. Amen.